Beste, aber heute ist das Allerbeste. Ups. Gaudahari, where are you?
He's looking for the harmonium.
Really? Oh. Jan, du findest das Harmonium? Du weißt, wo das Harmonium ist? Oh ja. Da drüben. Da drin, ja, aber dann muss ich das alles... Und dann merkt man, dass ich einen 100-Dollar-Schein habe. Der liegt hier so unglücklich. Oh, den verstecke ich jetzt. Hare Krishna, Smita Krishna Maharaj. Today is the best. Yes, from the text. It's a really thought-provoking. Lalita Madhava, wir warten auf dich. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Prabhupada, Srila Prabhupada. Jaya Gaura Nithai, Gaura Nithai, Gaura Nithai, Gaura Nithai. Jaya Radha Shyama Sundara, Radha Shyama Sundara. Jaya Gaura Nithai, Gaura Nithai, Gaura Nithai, Gaura Nithai. Nithai Gaura Haribol, 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 Haribol. Premanandi Hari Hari Bol. Hare Krishna. I would like to welcome our dear Smita Krishna Maharaj and our Fakir Mohan Prabhu. I will speak like always in the English language. Was ist bei dir, Bhagavati? Hast du Bienenstich? Was? Oh ja. Ich kann mich noch deutlich daran erinnern, als wie ein Brief von Srila Prabhupada kam, der völlig unerwartet im Schloss Rettershof eintraf. Mein älterer Bruder hatte gerade damit angefangen, das Hare Krishna Kochbuch zu übersetzen. Und das war Srila Prabhupada irgendwie zu Ohren gekommen. Und er schrieb dann einen Brief, ohne dass er irgendwie dafür einen anderen Anlass hatte. Er kam aus heiterem Himmel und sagte, schaut euch bitte das Cover an vom Krishna Kochbuch. Da seht ihr die Kuhhirtenjunge, die Freunde, mit Krishna in der Mitte Prasadam essen. Das Ziel unserer Bewegung ist es, dass wir auch eines Tages mit Krishna zusammensitzen und Prasadam essen. Wir lasen diesen Brief, hatte nichts mit organisatorischen Inhalten zu tun. Er war ganz anders als irgendwelche anderen Briefe, wo wir Prabhupada eine Frage gestellt hatten oder mehrere und ihn gebeten hatten um eine Antwort. Nein, Prabhupada fand einfach diese Idee, dass Lebewesen mit Krishna, mit Gott zusammen sitzen im Wald von Vrindavan und von Blättertellern essen, so unglaublich gut, dass er also meinem Bruder dann diesen Brief schrieb und sagte, das ist das Ziel deines Lebens. Die Lilas von Krishna haben immer diesen Aspekt, dass sie unsere Aufmerksamkeit ergreifen und uns dann einladen, irgendwann an diesen Lilas teilzunehmen. Ich werde euch nachher einen Textabschnitt aus dem 10. Kanto aus Prabhupads Purports dazu vorlesen. Diese Lilas von Krishna sind total sorglos, total voller Freude. Ananda, Vrindavan Champu ist das Buch von Kavi Kanapur, wo er genau beschreibt, wie glückselig die Aktivitäten in Vrindavan sind. Krishna ist dort sorglos. Die Bienen, die es da gibt, stechen nicht. Die Bienen kommen, wenn Krishna anfängt, seine Flöte an die Lippen zu setzen, kommen die Bienen herbeigeeilt und machen und sagt Krishna, danke. Genau der Ton, der ist der Ton für die richtige Raga. Die Bienen sind also Bienen-Servants auf Krishna. Wenn Krishna im Wald von Vrindavan die Kuckus imitiert, dann ist seine Stimme 1 Million Mal süßer als die der Kuckucks. Ich weiß nicht, ob ihr eine Kuckuck-Stimme kennt, dieses Jahr absolut süß. Kuckuck, also richtig so nach Honig und Mangos, so süß. Wenn Krishna die Kuckucks imitiert, dann schämen sich die Kuckucks und verstecken sich in den Büschen und in den Zweigen, weil sie eben übertroffen sind von Krishna, der 1 Million Mal süßer kuckuckt. Dann kommen die Kuhhirtenjungen zu Krishna und sagen, warum musst du die Kuckucks beschämen? Jetzt verstecken sie sich. Warum musste Krishna 1 Million Mal süßer kuckucken? Ja, um das Lila und die Süße des Lilas zu steigern und so weiter. Wir alle sehen uns danach. nicht mehr in diesem materiellen Bewusstsein zu sein. Kein Stress mehr zu haben. Ruhe zu finden. Und diese Ruhe können wir finden, wenn wir mit großer Aufmerksamkeit und einer dienenden Haltung über Krishna hören, der seine transzendentalen Spiele ausübt. Dieses Hören ist ein therapeutisches Hören, weil wir den Stress des materiellen Daseins und die Angst des materiellen Daseins vergessen, wenn wir hören, wie ausgelassen Krishna im Wald von Vrindavan auf seiner Flöte spielt und sich mit seinen Kuhhirtenjungen erfreut. Wir hören jetzt ein bisschen, wie freudvoll und sorglos die Atmosphäre in Vrindavan ist. Krishna trat in den Wald von Vrindavan ein. Die Kuhhirtenjungen folgten ihm und jeder tat etwas anderes. Einige spielten auf ihrer Flöte und andere bliesen in ihr Horn. Einige Sakas ahmten das Summen der Hummeln nach. Und andere den Ruf des Kuckucks. Kuckuck. Einige Jungen imitierten vorbeifliegende Vögel, indem sie dem Schatten nachliefen, den die Vögel auf den Boden warfen. Einige machten ganz besondere schöne Bewegungen und die graziösen Stellungen der Schwäne nach. Einige kauerten sich neben den Enten nieder und saßen schweigend da. Und andere imitierten den Tanz der Pfauen. Einige Jungen lockten junge Affen von den Bäumen herab. Andere turnten wie die Affen in den Bäumen umher, schnitten Grimassen, wie es gewöhnlich die Affen tun. Und manche sprangen von einem Ast zum nächsten. Manche Jungen gingen zu den Wasserfällen und überquerten hüpfend wie die Frösche den Bach. Und wenn sie ihr eigenes Spiegelbild im Wasser sahen, lachten sie. Manchmal beschimpften sie auch den Klang ihres eigenen Echos. Auf diese Weise spielten alle Kuhhirtenjungen mit Krishna, der die Quelle der Brahman-Ausstrahlung ist, in die die Gyanis eingehen wollen. Sie spielt mit Krishna, der für Gott geweihte, die sich als seine ewigen Diener betrachten, die höchste Persönlichkeit Gottes ist und in dem gewöhnliche Menschen nichts weiter sehen als ein gewöhnliches Kind. Meine lieben Devotis, diese Kuhhirtenjungen hatten viele Leben lang fromme Handlungen angehäuft, so dass es ihnen jetzt vergönnt ward, auf diese Weise mit der höchsten Persönlichkeit Gottes zusammen zu sein. Meine lieben Devotis, wie kann man das große Glück der Sakas jemals in Worte fassen? So, Shukadev gibt hier ein Bild von dem Ideal, was wir alle wollen. Sorglos, freudvoll. Sorglos, freudvoll. Einige der Kinder liefen dem Schatten der Vögel hinterher und nahmen ihren Shadda und flippten mit den Shaddas so hin und her, als hätten sie Schwingen bekommen wie Vögel. Andere Gopas sahen die Schwäne an und imitierten die Schwäne, wie sie stolz auf den Flüssen schwammen. Manche Gopas aber setzten sich ganz still neben den Enten nieder, die auf einem Bein da standen. Man sagt vielleicht eher Fischreiher. Der Fischreiher steht im Fluss und sieht wie ein großer Yogi aus, der auf einem Bein meditiert. Aber obwohl er äußerlich so heilig und kontrolliert aussieht, schaut er nur nach der Beute aus und schnappt plötzlich zu. Der Fischreiher zeigt uns, wie wir nicht sein sollten. In Indien gibt es den Begriff Bagula-Bhakta. Ein Bagula-Bhakta ist ein Fischreiher-Bhakta, der äußerlich sehr heilig aussieht. Brahmachari, Brahmacharini, Sanyasi Maharaj, Paramahansa. Aber im Kopf nur über die nächsten Beutezucht meditiert. Geld, Ansehen, sexuelle Ausschweifung. Einige Jungen nun tanzten künstlerisch wie die Pfauen. Oben in den Bäumen von Vrindavan gab es die kleinen Monkeys, die Grimassen schnitten. Mal ängstlich, mal schelmisch, mal wie ein Spuk. Und die Jungen sahen die Grimassen und machten dann ebenfalls die Grimassen nach. Mal ängstlich, mal schelmisch und manchmal wie ein Spuk. Wenn die Affen dann erschreckt waren und höher in die Bäume kletterten, rannten ihnen die Kuhhirtenjungen nach und kletterten auch in den Bäumen herum. Meine lieben Devotees, die Tendenz in den Bäumen zu klettern, kommt von den Sakas. Ich weiß nicht, ob ihr auch diese Tendenz gehabt habt in eurem Leben. Radha Sundari, ja. Ich auch. In Vrindavan gibt es diese tollen Flüsse, die genährt werden durch Wasserfälle. Die Wasserfälle kommen herunter in so einen kleinen teichähnlichen Gebilde, wo Steine links und rechts drumherum gibt. Und da springen manchmal Frösche rein. So als die Kuhhirtenjunge und Krishna die Frösche sahen, sprangen sie den Fröschen nach mit Kleidern, platsch ins Wasser und amüsierten sich sehr. Die Frösche sind die Gurus der Brahmacharis, nach Tulsidas. Ein Frosch hat eine Eigenschaft, die jeder Devotee entwickeln sollte, und eine Eigenschaft, die kein Devotee entwickeln sollte. Die erstrebenswerte Eigenschaft des Frosches ist, dass es ihm völlig gleichgültig ist, ob ein großer Gelehrter spricht, ein Akademiker oder ein Esel. Er spricht trotzdem. So sollte auch ein Devotee völlig gleichgültig sein darüber, was die Welt spricht. Er sollte einfach die Veden zitieren, die heiligen Schriften lesen, ohne sich ablenken zu lassen. So sollten wir dem Frosch folgen. Prabhupada sagt, was ein Devotee nicht tun sollte. Der Frosch plappert einfach nur über verschiedene Themen nach, die kein Krishna-Katha sind. Und so gibt er der Schlange in der Dunkelheit ein Zeichen. Hier bin ich, hier bin ich. Und mit jedem Quark sagt er, friss mich auf, friss mich auf. So ist es auch mit den Zungen der gewöhnlichen Menschen. Meine lieben Devotees, solange wir Froschzungen haben, ziehen wir die Schlange Mayas an. Habt ihr das schon mal gemerkt, wenn ihr Froschgespräche führt? Rajalpa? Da schluckt der Ritchie trocken. Das Wiss kennen wir alle. Dann irgendwann im Gespräch ist Maya da und man fühlt sich schrecklich unwohl. Von allen Arten von Froschgespräch ist Politik unter den Devotees das ärgste Froschgespräch. So sagt Sanatan Goswami. Nun, unter all den verschiedenen Spielen, die die Sakkas spielten, hatten sie ein Lieblingsspiel. Das Lieblingsspiel war, dass sie zu den Teichen gingen, die mit Stein umsäunt waren, und dann anfingen, in die Teiche hineinzusprechen. Ein Gopa sagte zum Beispiel, indem er sein Spiegelbild anschaute, wer bist du? Das Echo kam dann zurück und sagte, wer bist du? Völlig schockiert drehte sich der Gopa um und sagte den anderen Gopas, schau dir an, da lebt eine Person im Wasser. Was immer ich ihn frage, er stellt mir die gleiche Frage zurück. Interessant, und als Vorbereitung für unser Lila, was gleich losgehen wird, sah auch Krishna manchmal seine Reflexion im Wasser. Seinen wunderschönen Lotusaugen hin und her bewegten. Die wunderschönen Dekorationen aus den Mineralpigmenten Vrindavans, die die Sakkas ihm liebevoll aufgetragen hatten. Seinen wunderschönen halben Tilak. Krishna sah sich und er sagte dann zu seiner Reflexion, oi! Wird Spaß, ne? Von welchem Dorf kommst du? Und dann kam es zurück. Oi, von welchem Dorf kommst du? Wenn Krishna das hörte, dann das Wort ist Sapantas. Sapantas heißt in Sanskrit. Er wurde heftig und sagte dem Echo, du bist ja ein Idiot. Das Echo sagte dann zurück, du bist ja ein Idiot. Krishna ist immerhin Krishna. Und er sagte dann zurück, ich kann nicht glauben, was für ein Unsinn ich von dir toleriere. Und das Echo sagte, ich kann nicht glauben, was für ein Unsinn ich von dir toleriere. Krishna sagte, das ist too much. Und das Echo sagte, too much. Weißt du, wer ich bin? Weißt du, wer ich bin? Ich bin Nanda Maharajas Sohn. Ich bin Nanda Maharajas Sohn. Krishna wurde schockiert und sagte, komm sofort hierher, ich werde es dir zeigen. Und es kam zurück, komm sofort hierher, ich werde es dir zeigen. Auf diese Weise wurde Sri Krishna Lila Purushottamam sehr gestört über seine eigene Rede. Krishna war verwundert darüber, dass das Lebewesen im Wasser einfach nicht Ruhe geben konnte. Immer wieder hatte er das letzte Wort. Und zwar in der gleichen Tonlage. Das, was uns hierbei in Erstaunen versetzen sollte, ist, dass Krishna, der alles weiß, der für Wissen, Erinnerung und Vergessen sorgt, für einen Augenblick in Illusion verfiel. Meine lieben Devotees, das zeigt uns die Kraft von Krishnas Lila Shakti. Vishwanath Chakravarti Thakur sagt, dass Krishna manchmal verwehrt wird in seinem eigenen Lila. Er ist wie eine, das Lila ist wie eine Lotusblume und Krishna wie eine Hummel, der dieses Lila genießen möchte. Manchmal nun schließt sich das Lila wie eine Lotusblume um Krishna und Krishna ist für gewisse Zeit Muktada, verwehrt. Über Krishnas Verwirrung werden wir heute hören. Die starke Verwirrung Gottes. Das gibt's nur in Vrindavan. Nachdem Shukadev Goswami dieses Lila erzählt hatte, sagte er, wie sehr vom Glück begünstigt diese Kuhhirtenjungen sind. Gyanis, die das Brahman erreichen wollen, können niemals Krishna erlangen. Und selbst Yogis, die Pranayama-Übung machen und die achtfachen Glieder des Yoga-Pfades einhalten, mit großer Mühe, können nicht einmal den Glanz sehen, der von einem einzigen Blatt in Vrindavan ausstrahlt. Nicht mal diesen Glanz können die Yogis sehen. Vrindavan, meine lieben Devotees, könnt ihr nur sehen, wenn Srimati Radharani euch die Erlaubnis dafür gibt. Ich habe einen Freund, den ich mir nicht ausgesucht hat, der aber sich mir ausgesucht hat, in Vrindavan, der immer sagt, without permission, no admission. Ihr kennt ihn bestimmt, einen gewissen Panda vom Radakund. Without permission, ohne Erlaubnis, kein Zugang. Wer nach Vrindavan geht, muss betteln. Am besten sogar betteln zur Vrinda Devi, der ewigen Gefährtin von Srimati Radharani, die den Wald von Vrindavan unter ihrer Aufsicht hat. Meine lieben Devotees, ich habe so oft versucht, nach Vrindavan zu kommen und bin so selten dahin gegangen. Aber einmal habe ich in meinem Leben eine Entscheidung getroffen. Ohne Erlaubnis kein Zugang. Und so mache ich jedes Mal, wenn ich nach Vrindavan gehe, eine Puja zu Vrinda Devi. Nicht? Ganz wichtig, wer nach Vrindavan von euch gehen will, muss zu Vrinda Devi gehen und sie um Erlaubnis bitten. Oder zu Srimati Radharani. Nur dann können wir Vrindavan betreten. Sonst, wenn wir das nicht tun, meine lieben Devotees, gehen wir zu einem kleinen verstaubten Dorf in Uttar Pradesh, aber nicht zu Vrindavan. Wir gehen, wir werden erleben, dass ohne die Erlaubnis von Radharani der Vorhang vor Vrindavan geschlossen bleibt und wir niemals auf die Bühne von Krishna spielen treten dürfen. Prabhupada hat geschrieben, wer nach Vrindavan geht, sollte so demütig sein, dass das allererste, was er tut, wenn er in Vrindavan ankommt, eine lang ausgestreckte Ehrbietung ist, die er in den Staub von Vrindavan macht. Dann sollte er sich wälzen in dem Staub von Vrindavan und ernsthaft bitten, akzeptier mich. Nur ein Staubkörnchen von Vrindavan ist viel größer als ich mit meinen gewaltigen Qualifikationen. So, als die Kuhhirtenjungen so spielten, merkte plötzlich die Lila Shakti. Diese Jungen spielen und spielen und spielen und spielen, ohne die Essenszeiten einzuhalten. Die werden bis ans Ende der Tage spielen. Die Essenszeit ist im Grunde schon vorbei. Also sagte sich die Lila Shakti, es gibt hier einen Dämon, der getötet werden muss. Der Agasura-Dämon, die Personifizierung von Sünde. Der Dämon kommt jetzt gerade. Dieser Dämon war ein Anhänger von Kamsa. Er war ein Zauberer. am Hofe von Kangxa sah wie ein kultivierter Minister aus. Bis auf diese hässlichen Eckzähne an der Seite. Aber als er in Vrindavan einging, kam er als eine Python-Schlange. Er verwandelte sich an der Grenze nach Vrindavan und hatte nur einen Gedanken im Kopf. Mord! Mord an Krishna und den Kuhhirtenjungen und Mord an all seinen ihren Eltern, die sofort mitsterben würden, wenn sie erfahren würden, dass Krishna und die Boys getötet worden waren. Jeden Tag hatte Agasura trainiert unter der Aufsicht von Kangxa. Er hatte die gewaltigsten Mördergriffe, die größten Zaubersprüche. Alles bereit, nur um diesen einen Auftrag, den ihm sein dämonischer Meister Kangxa gegeben hatte, zu erfüllen. Krishna umzubringen. Agasura war der jüngere Bruder von Bakasura und Putana. Er hatte gehört, wie sowohl sein Bruder, der Ältere, und seine ältere Schwester seltsamerweise von Krishna getötet worden waren. Agasura war ein Dämon und er konnte sich nicht vorstellen, wo Bakasura und Putana jetzt waren. Er hielt große Stücke auf seinen Bruder und seine Schwester und dachte, sie werden irgendwo im Himmel sein aufgrund ihrer frommen Tätigkeiten. Sie werden mir jetzt zuschauen, wie ich durch den Wald gehe, dem Lachen der Kuhhirtenjungen entgegen. Bakasura und Agasura waren aber nicht, oder Bakasura und Putana waren aber nicht etwa im Himmel. Die waren befreit vom materiellen Dasein, auch vom Himmel. Die waren in Gokula Vrindavan. Die waren im ewigen Vrindavan. Die waren erlöst von ihrer dämonischen Seite. Putana war eine Amme geworden von Krishna. In der parallelen Welt, in der transzendentalen Welt. Der Welt jenseits vom Boma Vrindavan, dem Vrindavan auf der Erde, wo das stattfindet, was wir gleich hören. Meine lieben Devotees, wenn Menschen mit einem reinen Herzen sehen, wie Kinder glücklich spielen, dann sind sie auch erfreut. Ich sehe das hier bei diesem Ferienlager. Viele von euch fühlen sich zurückversetzt in das Leben ihrer eigenen Kindheit, wenn sie die kleine Janavi und Anasuya und Balaram und Gopal und wie sie alle heißen, dieser kollektive Kindersegen, sehen, dann lächelt man und lacht und freut sich auch. Aber der Dämon freut sich nicht, wenn andere sich freuen. Wenn der Dämon sieht, dass jemand leidet, dass jemand heruntergefallen ist, dass ein Mönch zu einem Mistkerl geworden ist, dann freut er sich sehr. Die Natur des Dämons ist immer umgekehrt. Vielleicht ist bei euch auch manchmal in der Brust so ein kleiner Mr. D., der sich freut, wenn andere leiden und unglücklich wird, wenn es anderen gut geht. Wenn Mr. D. in eurem Herzen noch ist, wird er gleich rausgehen, wenn er jetzt wenn ihr jetzt zuhört, was passierte. Agasura war in den Wald von Vrindavan gekommen und sah aus dem Versteck zu, wie die Kuhhirtenjungen Freude miteinander hatten. In Agasuras Venen floss der Ärger und die Wut. Die Wut darüber, dass Krishna seine fromme Schwester Bhutana und seinen heiligen Bruder Bakasura getötet hatten. Agasura erkannte, als er zu den Kuhhirtenjungen kam, sofort, wer von denen Krishna war. Denn Kamsas Spione hatten ihm zugetragen, wie Krishna genau aussah. Wisst ihr, liebe Devotees, im Felsschloss von Kamsa wurde laufend über Krishna gesprochen, aber darüber, wie man ihn am besten töten könne. Agasura weinte, als er im Wald von Vrindavan war und sagte, meine Schwester war so nice und wunderschön, besonders mit diesen Eckzähnen. Und mein Bruder war so eine große Seele. Und dieser gangsterähnliche Kuhhirtenjunge, Krishna hat sie beide umgebracht. Und er weinte mehrere sentimentale Tränen. Dann jedoch war nur noch Zorn in ihm. Agasura dachte, wenn es mir irgendwie gelänge, dass Krishna und seine Freunde als die letzte Opferung von Sesam und Wasser für die fortgegangenen Seelen meines Bruders und meiner Schwester dienen würde, dann würden auch diese Bewohner von Brajabhumi, denen diese Jungen so lieb sind wie ihr eigenes Leben, automatisch sterben. Ich will eine Opferung machen mit Krishna und den Kuhhirtenjungen. So wie man Sesam und Wasser wegschüttet, will ich ihr Leben wegschütten. Wenn im Körper kein Leben ist, wird der Körper nicht mehr benötigt. Das Leben der Brijbasis ist Krishna. Wenn es Krishna nicht mehr gibt, wird es die Brijbasis nicht mehr gehen. Sie werden tot umfallen. Nachdem der heimtückische Agasura diesen Entschluss gefasst hatte, verwandelte er sich in eine riesige Python, die 12 Kilometer lang und so dick wie ein großer Berg war, der Kurfürsten hier. Nachdem er diesen erstaunlichen Pythonkörper angenommen hatte, riss er sein Maul so weit auf, dass es einer großen Bergeshöhle glich. Und legte sich auf die Straße, denn er beabsichtigte, Krishna und seine Gefährten, die Kuhhirtenjungen, zu schlucken. Seine Unterlippe ruhte dabei auf der Erde und seine Oberlippe berührten die Wolken am Himmel. Die Ränder seines Maules glichen den Seiten einer großen Berghöhle. Und in seinem Rachen herrschte die tiefste Dunkelheit. Seine Zunge glich einer breiten Landstraße und sein fauliger, fischgestankiger Atem war wie ein heißer Wind. Seine Augen loderten wie Feuer. Was das heißt, war in ihm brannte so viel Zorn, dass die Augen rot wurden und glühend. Habt ihr schon mal gesehen, wenn Krodha kommt bei jemandem, geht er sofort in die Augen und es wird rot. Nur bei Lord Jagannath ist es anders. Jagannath hat rote Augenränder, Balaram auch. Und das heißt, dass sie voller Mitgefühl sind für uns, die wir suffern. So, der Krodha war in den Augen sichtbar. Und so sagten die Kuhhirtenjungen, das ist ein Feuer, was auf einem Berg wohnt und da brennt, wie auf der Adria, wo diese Bergfeuer sind. Und sie dachten, das Maul, was der Agasura-Dämon da aufsperrte, das ist eine Höhle. Und dass es da so stinkt, das muss man nicht persönlich nehmen. Nicht schlechter Mundgeruch, das muss man nicht persönlich nehmen. So diskutierten die Jungen über das, was sie sahen. Sie waren so in spielerischer Stimmung, dass sie einfach übersehen sahen, dass so eine dämonische Vibration ausging von diesem Dämon. Einige fragten nach, was denn, wenn das ein Dämon ist? Und dann klatschten sie schnell in die Hände, um die Reaktion abzuwarten, dass der vielleicht aufspringt und irgendwas Dämonisches macht. Aber Agasura hatte lange trainiert, wie Bruce Lee. Er war da so. Und hatte alle Reaktionen abgestellt. Er hatte so eine Dämon-Samadhi. Er wollte sich nicht anmerken lassen, dass er ein Dämon war, und abwarten, bis die Kuhhirtenjungen alle in ihm verschwunden waren und dann bis dieser eine, dieser Schwärzliche, dieser mit der besonderen Strahlung, dieser, der seinen Bruder getötet hatte, dieser Krishna in ihn reingehen würde. Was jetzt sehr wichtig ist, ist die Tabla, die Fußschritte der Kuhhirtenjungen nachmachen. Die Kuhhirtenjungen gehen jetzt auf Agasura zu. Agasura heißt Sünde. Die Acharyas machen uns darauf aufmerksam, dass manchmal selbst solche Vaishnavas, die in der Gemeinschaft mit Krishna sind, angezogen werden zur Sünde. Krishna will nicht, dass seine Devotees sündigen. Aber er hindert sie auch nicht daran. Manchmal kommen Versuchungen auf, wie bei den Kuhhirtenjungen. Eigentlich wussten sie, das ist nicht okay, dahin zu gehen, wie der stinkt. Das ist ein Dämon. So riecht nur ein Dämon, der Fleisch isst aus dem Magen. Habt ihr schon mal mit einem Fleischesser, nachdem der aus McDonald's herauskommt, gepredigt? Das riecht wirklich unausstehlich. Man möchte sich einfach nur noch einen Strick nehmen und sich aufhängen, so stinkt es. So, manchmal wissen die Votis, Vorsicht, hier ist ein schwieriger Bereich. Extremsport, schwierig. Der Film, die wilde 13 und alle ihre sexuellen Verfehlungen, ist ein schwieriger Film. Aber wenn ich jetzt in diese Richtung weitergehe, dann komme ich in schwierige Gefilde, dann mache ich vielleicht sogar Vaishnava-Apparat. Aber da ist etwas in uns. Etwas, was uns sagt, ach, jetzt sei nicht so zimperlich. Der Mensch muss Kühnheit haben. Der muss auch Risiken auf sich nehmen. Aber diese Eigenschaften sollten niemals eingesetzt werden, wenn es darum geht, zur Sünde zu gehen oder zu Vergehen zu gehen. Wir sollten Angst haben vor Maya, sagt Prabhupada. Prabhupada sagte, die einzige Sorge, die er sich macht um seine Devotees, sei, dass die nicht genug Angst haben vor Maya. Die denken, da spiele ich jetzt kurz mal mit rum. Schau mir das mal an. Ich gehe da mal hin. Wie die Kuhhirtenjungen. So, es ist jedoch etwas sehr Interessantes. Es gibt einen fundamentalen Unterschied zwischen der Illusion, in die ein Lebewesen verfällt, und der Illusion, in die ein Devotee verfällt. Beide, sowohl das gewöhnliche Lebewesen als auch der Devotee, haben die Fähigkeit, Fehler zu machen und auch Sünde zu machen. Aber weil Krishna das Gelübde gegeben hat, seinen Devotee zu beschützen, deswegen rettet Krishna seinen Devotee immer vor der Sünde. Den Rest der Lebewesen, die lässt er voll reinrasseln, damit sie auf diese Weise lernen. Aber beim Devotee ist es anders. Kennt ihr noch die Geschichte von dem großen Alva? Dieser Alva machte Tulsi-Girlanden für Lord Ranganath. Für viele, viele Jahrzehnte. Bis ihn eines Tages Deva Devi, die Edelprostituierte, sah. Sie kam gerade vom König nach einer wilden Liebesnacht. Und sie sagten zu ihrer Begleiterin, wer ist denn das da in dem heiligen Tulsi-Garten? sagte eine Begleiterin, das ist ein großer Devotee, der deinem Zauber nicht erliegt. Oh, sagte Devi, das will ich mal sehen. Den kriege ich rum. Ich habe alle Leute zum Zittern gebracht. Auch den Devotee dort. Gib mir 6 Monate und ich habe ihn neben mir auf dem Ehebett. Oder im Schlafzimmer. So, ich möchte euch die lange Geschichte ersparen. Deva Devi siechte und der Devotee wurde in der Öffentlichkeit bloßgestellt und erlebte ein erbärmliches Leben, verzweifelt. Besonders deswegen verzweifelt, weil Deva Devi ihn nicht mehr sehen wollte, nachdem er sie rumgekriegt hat. Eines Tages nun wurde Ranganath die Sache zu viel. Er dachte, mein Devotee hat genug gelitten, jetzt ziehe ich ihn wieder zu mir an meine Brust. Am Morgen wurde gemeldet, das goldene Essgeschirr von Ranganath fehlt ja. Die Polizei wurde ausgesendet. Wo sind die Teller von Ranganath? Wer hat den Diebstahl begangen? Und die Nachricht kam vom Sergeanten zurück, wir Sergeant zurück. Die Teller wurden gefunden bei Deva Devi, die Goldteller. Und Deva Devi hatte gesagt, das sei die Bezahlung von dem Devotee gewesen, der kein Geld mehr hatte und deswegen den Diebstahl von Ranganaths Teller gemacht hatte. Die Polizei sperrte den Devotee ein. Jetzt hast du erstmal die Prinzipien gebrochen, dann klaust du dir noch, um eine gewöhnliche Dame des horizontalen Gewerbes zu bezahlen, einen Goldteller vom Herrn und bezahlst sie in Gold mit dem Gold von Krishna. Too much. Komm ins Gefängnis. Aber in der Nacht erschien Ranganath dem König und sagte, ich habe meinen Teller gestohlen. Ich habe den Teller zu Deva Devi gebracht. Lass meinen Devotee wieder frei. Das sollte nur dazu dienen, ihn zum Aufwachen zu bringen. Am nächsten Morgen kam der König persönlich ins Gefängnis und sagte, du bist frei. Krishna hat den Diebstahl gemacht und zugegeben. Meine lieben Devotees, auch wenn ein Devotee aufgrund zu großen weltlichen Tendenzen manchmal zu Aga hingeht und starke Fehler macht, kritisiert ihn nicht. Er ist Krishna weiterhin sehr lieb. Und Krishna wird etwas arrangieren, um den Devotee zu befreien aus seiner misslichen Lage. Das ist Bhakti. Bhakti ist nicht besonders entsagt zu sein, besonders dies zu sein. Bhakti ist Krishna zu lieben. Und Krishna sorgt sich um das den Rest. Wie die Kuhhirtenjungen. Die Kuhhirtenjungen wussten im Grunde genommen, das ist nicht normal. Wir haben das nie zuvor gesehen. So eine Schlange hier, die wie eine Höhle aussieht und glühende Augen hat und stinkt wie nach McDonald's. Ach, das gab es noch nicht da. Das ist nicht normal. Aber sie klatschten in die Hände, guckten auf Krishna und sagten, let's go. Selbst wenn es ein Dämon ist, Krishna wird uns schon beschützen. Liebe Freunde, sagten die die Sakas, dieses Wesen hier ist zweifellos ein Tier, das darauf wartet, uns alle zu verschlingen. Guckt seine Oberlippe an. Sieht aus wie eine rötlich gefärbte Wolke, vom Sonnenschein gefärbte Wolke. Und sieht die Unterlippe an. Sieht aus wie der rötliche Schatten dieser Wolke. Die zwei Vertiefungen links und rechts sind nur seine Vampirzähne. Der glühend heiße Wind ist der Atem, der aus seinem Mund strömt. Und wegen der vielen toten Körper, die er gefressen hat, trägt dieser Atem den üblen Geruch von verbranntem Fleisch mit sich. Aber, sagten die, dieses lebendige Geschöpf ist gekommen, um uns alle zu verschlingen. Soll es das nur machen? Und sie schauten auf Krishna, lachten laut und marschierten dann laut lachend und händeklatschend in das Maul der Python. Krishna ist dabei. Meine lieben Devotees, die höchste Persönlichkeit Gottes, Shri Krishna, der sich als der Antayami, die Überseele im Herzen eines jeden befindet, hörte, wie sich die Jungen über die falsche Python unterhielten. Da Krishna wusste, dass das ein Dämon ist, wollte er seine Freunde daran hindern, sich in den Rachen der Dämonen zu begeben. Aber die Kuhhirtenjungen waren schon verschwunden. Und da war Krishna, der die Trennung von seinen Freunden, den Kuhhirtenjungen, als unerträglich empfand. Da war Krishna im ersten Augenblick verwirrt und unschlüssig, was er tun sollte. Er sah, wieso? Ich kann alle hindern, etwas zu tun. Ich brauche als Überseele nur sagen, stopp. Und Krishna macht das oft. Da ist eine Beziehung. Jeder denkt, die Beziehung geht ganz normal voran. Und plötzlich hört eine Person die Überseele sagen, stopp. Das ist Stopp. Ganze Armeen marschieren. Und plötzlich sagt die Überseele, stopp zu dem Regenten. Und der Marsch hört auf. Wir mögen große Dinge wissen in unserem Leben. Wir mögen versuchen, einen Vers zu zitieren, den wir tausendmal zitiert haben. Und plötzlich sagt die Überseele, stopp. Du weißt den Vers jetzt nicht mehr. Krishna kontrolliert einen jeden von uns. Bhakti Mahaprabhu weiß, man will einen Vers zitieren. 100 Mal haben wir ihn zitiert. 10.000 Leute warten, bis der Vers kommt. Aber Krishna hat gesagt, stopp. Kein Vers kommt heute aus dir. In diesem Augenblick jedoch wusste Krishna nicht mehr, was zu tun ist. Sein Stopp hatte nicht gewirkt. Krishna dachte danach, und ich will das mal von Vishwanath Chakravarti Thakur sagen. Krishna denkt sehr philosophisch. Jetzt sind die Kuhherdenjungen in das Maul des Dämons gegangen. Das wird jetzt echt gefährlich. Besonders wenn sie in den Magen kommen mit den Verdauungssäften. Wie ist denn das möglich? Meine Kuhherdenjungen haben eigentlich kein schlechtes Karma. Denn Parabdha Karma gibt es nicht bei meinen Sakas, bei meinen Gefährten. Also muss das meine Lila Shakti gewesen sein, die diese ungünstige Arrangierung getroffen hat. Was geht wohl in meiner Lila Shakti hervor, dass sie jetzt diese Trennung herbeigeführt hat? Oh ja! Lila Shakti will, dass ich, der ich voller Prema bin zu meinen Gefährten, jetzt mal einen anderen Rasa zeige, nämlich mein Mitgefühl ihnen gegenüber. Es erstaunt mich schon, wie sie mich kontrolliert, diese Form von allen Rasas. Ich bin doch schließlich der König von allen Lilas, der Lila Purushottama. Aber jetzt hat meine Lila Shakti mir selber ein Streich gespielt. Okay. Und so wandelte sich in Krishna die Liebe in großes Mitgefühl. Meine Kuhhirtenjungen werden jetzt vor den Rippen des Agasura-Dämons verquetscht und dann verdaut. Da muss ich was machen. Ich muss den Dämon töten, ohne meine Freunde zu töten, die im Mund sind. Im Maul sind. Jetzt denkt Krishna nach. Krishna empfand die Trennung von seinen Freunden, den Kuhhirtenjungen, als unerträglich. Und war im ersten Augenblick überrascht und unschlüssig, was er nun tun sollte. Er sah, dass dies alles von seiner inneren Energie bewirkt worden war. Was war nur zu tun? Wie war es möglich, diesen Dämon zu töten und gleichzeitig meine Devotees zu retten? Krishna, der unendlich mächtig ist, wartete und dachte nach. Was ist ein kluges Vorgehen, sodass ich die Knaben retten kann und den Dämon töten kann? Dann dachte er, alright, und betrat das Maul von Agasura. Als die Halbgötter das sahen, riefen sie ganz laut aus: O weh, o weh! der Spiondienst von Kamsa jedoch, der sich überall versteckte in den Bäumen, brachte diese Nachricht in Windeseile zum Felsenschloss von Kamsa. Und die dämonischen Minister sprangen auf. Sie hatten sorgenerfüllt gewartet. Wann wird Agisuri erfolgreich sein? Und sie schwitzten vor Freude, jubelten, sagten, jetzt ist Krishna in der Zange. Hier seht ihr die Dämonen und die Devotees. Die Devotees, die Halbgötter, wussten eindeutig, Krishna hat unbegrenzte Kraft. Aber trotzdem machten sie sich Sorgen und schrien deswegen ganz laut: O weh, o weh! Ihr müsst das jetzt ausschreien, sonst könntet ihr als Dämon identifiziert sein. Also, Krishna geht jetzt rein. Die Halbgötter rufen ganz laut. Und wir rufen mit ihnen: O weh, o weh! Yes. Muss ja mal was entstehen. Meine lieben Devotees, Bhakti bedeutet nicht zu denken, Krishna ist all powerful, allmächtig, ist ja egal, der kann ruhig da reinspazieren. Ihr müsst richtig spüren, no, jetzt geht er in diesen Gestank rein. Was soll unser Gopal, der eingerieben ist mit Sandelholz, bloß machen? Das ist doch gar nicht seine Umgebung. So ist es auch mit Deity-Worship. Ihr könnt nicht denken, oh Krishna, der kriegt 54 Opferungen in Jagannath Puri. Heute hungert er bei mir, ist kein Problem, er kann schon für sich selber sorgen. Das ist nicht Bhakti. Oder wenn es kalt wird, dann denkt man nicht, oh Krishna, von dem geht alle Kälte und Hitze aus, der kann schon für sich selber sorgen. Nein, dann bringen wir ihm eine Decke. Am Radhakund war ich neulich im Winter zu einem meiner Lieblingsdeities, den Radha Damodar Deities. Und der hatte so eine unmögliche Walt Disney Mickey Maus Decke an. Nicht so richtig, so eine super blöde amerikanische warme Kitsch Mickey Maus Decke. Und der Pujari zeigte mir also mit Tränen der Liebe, machte er extra alles, das Licht darauf und die Tür auf, um die Dedis in seiner neuesten Errungenschaft, diese Walt Disney Kitschdecke zu zeigen. Und er weinte vor Freude, dass die Dedis das warm hatten, denn eine amerikanische Decke ist bestimmt wärmer als eine indische Decke. Und also, ich muss euch ehrlich sagen, ich habe sowas es liegt in meiner Astrologie, ich kann absolut keinen Kitsch vertragen. Außer wenn es mein eigener Kitsch ist. Ich ging fast die Decke hoch. Wie kannst du denn so eine Decke dahin tun? Und dann sah der Pujari mich mit so liebevollen Augen aus. Tanda heißt kalt, ne? Oder heißt das, was heißt Tanda nochmal? Tandi. Heißt das heiß oder was heißt das kalt? Kalt. Tanda. Und sagte, ja, Tanda, ist schon okay. Nicht? Also das ist, liebe Devotees, das ist Bhakti. Krishna soll's warm haben. In Vrindavan ziehen sie Krishna Fäustlinge an, so Fausthandschuhe, nicht, wenn's kalt wird. Über die Bilder der Heiligen, da machen sie, weil die meistens so dünn gekleidet sind, machen sie eine Decke ran. So als die Halbgötter, die auch Krishnas Devotees waren, sahen, wie der allmächtige Krishna verschwand im Maul von Agasura, da sagten sie, oh weh, oh weh. und warfen Blumen vom Himmel herunter und waren voller Sorgen. Und da werden wir übermorgen weitermachen, was Krishna genau machte. Sehr genial, sehr gefährlich, nicht zu imitieren. Krishna zeigte seine göttlichen Spiele. Dankeschön. I forgot one time to give you a signal, but you figured it out. So, Hare Krishna. Für heute sind wir ans Ende gekommen. Manchmal denke ich so, hoffentlich hört ihr das Krishna Katha so mit viel Nutzen. Über unseren wunderbaren Krishna, was er jetzt macht. Hoffentlich können einige von euch nicht schlafen vor Sorgen, wie die Brijbasis. Das wäre gut. Oder einige brechen ein ins Zimmer und stehlen sich das Bhagavatam um den Ausgang, der sicherlich gut ist, zu stehlen. Wir sollten hören über Krishna. Krishna sollte uns nicht gleichgültig sein. Ich möchte jetzt sehen, ob einige Fragen sind. Noch etwas ganz Schönes mir aufbewahrt hier. Ja. Vrindavan Chandra. Ja, Rupa Goswami beschreibt in diesem einen Lied, was Vrindavana Chandra sagt. In Vrindavan singen die Brijbasis immer Vrindavana Chandra. Da sagt, das ist das Krishna Deva Vavantam Vande. Das wird gesagt Shiva und Brahma kriegen nicht einen kleinen Blick von dir. Ich aber möchte das unglaubliche Segen haben, den unglaublichen Segen, dass mein Geist wie eine Biene Zuflucht bei deinen Lotusfüßen bekommt. Was sind das für Halbgötter, die hier in Krishnas Lila sind? Die Erläuterung, die ich gehört habe, sind, dass diese Halbgötter, es sind die Halbgötter dieser Welt, aber es sind Teile dieser Halbgötter dieser Welt, die rein sind. Guck mal, den Halbgott kannst du dir nicht so vorstellen wie dich. Wenn man dir das Ohr abnimmt, dann fehlt ein Ohr. Wenn das Ohr irgendwo anders hingeht, um zu hören zum Beispiel, also ich meine in dieser Weise. Die Halbgötter sind überall da, wo gehört wird. Nicht? Manche dieser Devatas. Die Augen der Devatas sind überall. Überall, wo Wind ist, da ist Vayu gegenwärtig. In deinem Body, aber auch in dem Body aller belebten Wesen. Nicht? So die Devatas, die, von denen wir hier hören, die in Krishna-Lila Einlass haben, sind diese reinen Anteile dieser Devatas, die dort Gemeinschaft haben, die sich zum Teil auch noch verbinden mit Associates von Krishna, die dann eins miteinander werden. Spätestens bei dieser Beschreibung sollte wir merken, dass Krishna Lila transzendental ist. Nicht so, wie wir es so einfach. Wir können deswegen niemals das Spiel von gewöhnlichen Knaben mit dem Spiel von Krishna so danebeneinander legen. Nicht? Wenn die Kuhhirtenjungen rufen, Aham Purvam, Aham Purvam, dann ich bin der Erste, der Krishna berührt. Dann erweitert sich Krishna plötzlich in so viele Formen wie Kuhhirtenjungen. Und jeder rennt auf Krishna zu, umarmt ihn und sagt, wo warst du denn so lange? Jeder hört aber nicht, dass der andere gleich neben ihm ebenfalls zu Krishna sagt, wo warst du denn so lange? Nicht? Und Krishna um eine andere Erweiterung Krishnas erwartet. Was das Krishna-Lila ausmacht, ist wirklich Achintya. Lassen wir uns nicht trügen von dem scheinbar so ähnlichen Spiel. Nicht? Ranganath Maharaj hat mir das einmal beschrieben. Als er nach Indien kam, sah er, wie Devotees stundenlang über das gleiche Spiel, also sprachen über das Spiel von Krishna und sich köstlich amüsierten. Und er dachte, dass die hier über einen kleinen Jungen sprechen, was ist denn das? Oder Raskan, nicht? Der hörte, wie die Devotees von Nachi über Nachi sprachen, dachten sie sich, was ist denn das, dass die alten Leute über einen kleinen Jungen sprechen? Vielleicht haben die auch homosexuelle Triebe, so wie ich. Ne? Das größte Vergehen, was wir machen können, wenn wir Krishna Lila hören, ist, dass wir wirklich dies neben das Lila oder neben die Aktivitäten eines gewöhnlichen Menschen tun. Deswegen wird Krishna Lila unter Menschen, die noch nicht ein festes Vertrauen haben in Krishna, am besten so erzählt, dass Krishna, dass es immer wieder deutlich wird, wie Krishna eben nicht wie ein gewöhnlicher Mensch ist, sondern dass sein Aishwarya dadurch glänzt. Die ganz verliebt sind in Krishna, die sprechen nur über den Glanz der Zehennägel von Krishna und nicht, dass Krishna die gewaltigen Universen in sich hat. Also wenn die Devatas da sind, sind die da aufgrund von Krishnas Einladung. Es sind ja immerhin Krishnas Diener, die Devatas. Nicht? Und er sagt, du kannst bei meinem Lila teilnehmen, aber nur ein Teil von dir. Der andere Teil bleibt schön in der Welt. So habe ich die Erklärung gehört. Sind also spirituell geläuterte Teile der Devatas. Die Unreinen bleiben hier. Meine lieben Devotees, ich denke selber, wenn ich dieses Lila höre, immer wieder an diesen subtilen Punkt rein. Habt ihr auch manchmal die Anziehung zum Bösen? Kennt ihr das? Vielleicht mal wieder Crash Metal hören? Oder Led Zeppelin wenigstens, nicht? Oder mal diese Schwingung oder sich mal einen echten Hitler-Film ansehen, wo der richtig spricht, nicht? Ich weiß, also das Böse hat einen eigenartigen Reiz auf uns gespaltene Seelen, nicht? Oder sich mal einfach jetzt mal was vorstellen, was Maya ist. Dieser Geist ist da. Aber Krishna beschützt die Devotees. Ich finde, das ist so ein schöner Teil. Auch muss man manchmal in Situationen hineingehen, die schwierig sind zum Predigen. Ich weiß, vor ein paar Monaten stand ich auf dem Marktplatz meiner Heimatstadt, also einer Stadt, wo ich 6-7 Jahre groß geworden bin, glaube ich, Sasel, eine Vorstadt von Hamburg. Ich stand vor einem großen Restaurant, in dem ein Klassentreffen war von meinen ehemaligen Klassenkameraden. Der eine war Theaterkritiker, Frank Dietschreit. Hoffentlich hört er nicht diese Vorlesung. Ich war eingeladen, weil alle dachten, ich wäre aus dem Gymnasium herausgegangen, ich wäre dann ein Lama geworden in Tibet und bei einem mystischen Zauberflug über dem Himalaya sei ich abgestürzt. Nicht? Also, da habe ich meine mystischen Kräfte verbunden. Das war das Gerücht, was über mich beherrschte. Eines der Gerüchte. Andere waren noch viel schlimmer. Denn ich habe wirklich versucht, im materiellen Leben noch ein paar Illusionen mitzuerleben, bevor ich zum Krishna-Bewusstsein kam. Und ich war da eingeladen. Gaurahari hatte gesagt, bist du dir sicher, dass ich dich jetzt in der Kälte stehen lassen soll und zurückgehe, fahre? Ich habe gesagt, mit so ein bisschen mulmig, gut, mach es. Ich werde es schon überleben da in dem Restaurant. Und dann bin ich reingegangen in dieses Restaurant, ein Fleischrestaurant und alles, um zu meinen alten Klassenkameraden zu gehen. Den Klassenkameraden, mit denen ich also nicht die vier regulierenden Prinzipien eingehalten hatte. Meinem alten Karma ins Gesicht zu schauen. Nicht? Und ich fühlte mich wie jemand, der in die Höhle des Saurons geht. Hare Krishna. Des Dämons geht. Und in dem Augenblick, als ich da so stand und mich entschieden hatte zu gehen, habe ich plötzlich ein Lila erinnert. Das sehr mit diesem Lila in Zusammenhang steht. Hanuman, wisst ihr, ging nach Lanka, der Stadt von Ravana, und er nahm eine kleine Form an. Als er aber in die Stadt Lanka hineingehen war, wurde er zurückgeworfen. Da war Lankini, die Wächterin über die Stadt. Eine große Dämonin. Sie sagte, halt, wo willst du hin? Du bist kein Dämon. Wo willst du hin? Ich will ins Zentrum der Stadt, sagte Hanuman. Ich habe einen Auftrag. Ah ja, sagte Lankini, ich kann mir schon denken, was für einen Auftrag du hast. Geh zurück. Geh zurück, du kannst es dir noch überlegen. Geh jetzt zurück. Ich werde fürchterlich böse werden in ein paar Sekunden. Geh zurück. Sagte Hanuman, nein! Wurde groß und gab ihr einen Schlag, sodass sie nach hinten fiel, obwohl es verboten ist, in der vedischen Kultur Frauen zu schlagen, ganz wichtig, tat Hanuman, der Lankini einen solchen Schlag versetzte. Lankini fiel um und sagte, gut, dann geh. Ich weiß, wer du bist. Du bist ein Diener von Rama. Ich weiß, dass in der Vorhersage es heißt, in dem Augenblick, wo ein Affe Lankini auf den Boden streckt, fällt Lanka. Geh. Geh dann. Geh in Ramas Namen. Geh. Und nun Lankini sagte, aber du wirst nur erfolgreich sein in deiner Mission, Ravan zu zerstören und Sita zurückzukriegen, wenn du dich laufend bei jedem Schritt, den du tust, an Rama erinnerst. Nur dann wirst du die Kraft haben, diesen Zauberwerk, was du sehen wirst, diesen dämonischen Einfluss, der über diese Stadt liegt, standzuhalten. So, auch wenn wir manchmal in ein Restaurant in Sasel gehen oder manchmal in schwierige unser Karma im Gesicht sehen, manchmal all das sehen, was vielleicht noch in den nächsten Geburten auf uns zukommen würden. Krishna macht das manchmal so. Der zeigt den Devotis plötzlich dieses Ganze, was noch an Karma kommen sollte, in einer plötzlichen Vision. Habt ihr das schon mal gesehen, wenn ihr plötzlich euch in sündhaften Situationen erblickt? Kommt das nur bei mir vor? Oder wenn man manchmal sich in Situationen sieht, die nicht so sein sollten, das ist das Karma, was noch kommen sollte, was plötzlich da ist. Schaut dahin, aber mit den Namen Krishnas auf den Lippen. Mit Krishna im Geiste. Und dann werdet ihr Krishna sogar in der Sünde treffen. Sogar in der Schwierigkeit treffen. Das ist das Besondere an Krishna-Bewusstsein. An Bhakti. Nichts kann uns einen Schaden zufügen, so wie wir uns an Krishna erinnern. Und deswegen waren die Sakkas, die ja nie in Illusion sein können. Wieso können Krishnas Gefährten in Illusion sein? Waren nicht in Illusion. Die klatschen in die Hände und sagten, Gopal, Gopal. Vielleicht haben sie Sankirtan gemacht, als sie in den Mund von Agasura hineinging. Weil so wie man den heiligen Namen chantet, kommt kein Dämon und keine nicht mal schlechtes Karma auf uns zu und kann uns überwältigen. Lasst uns sicher durch diese Agasura-Landschaft gehen, das materielle Dasein, indem wir wie Hanuman oder wie die Sakkas die Namen des Herrn auf den Lippen haben und uns vertrauen, unser Vertrauen in Krishna lenken, dann wird er uns schon retten. Hare Krishna. Da war noch eine andere Frage. Ja, ich hatte Rolf gesehen und dann unsere, sagst du bitte nach deinem Krishna Priya. Ja, Rolf.
Dieses Lila von dieser Peter, soll das uns auch sagen, dass wir in vollem Wissen, aber in Vertrauen in diesen Schlund von Maya hineingehen sollten?
Dann denken wir nicht unbedingt an Krishna, ja. Das ist das Problem, Rolf. Ja. Wir sollen das nicht tun. Da gibt es dieses im Chaitanya Charitamrita dieses Beispiel von Krishna, das dem persönlichen Gefährten von Lord Chaitanya, der auch versucht wurde von den Zigeunersfrauen, nicht von den Bataharis, und die ging dann, der ging dann mit den Frauen los. Diese Frauen waren geschickt worden, um ihn abzulenken. Und Lord Chaitanya Mahaprabhu hat dann gesehen, die Bhattacharyas haben einen Associate zu Fall gebracht. Dann ist er den nachgegangen und hat die Bhattacharyas gefragt, was habt ihr, ich bin ein Sannyasi, ihr seid doch auch sozusagen Sannyasis. Das waren nicht gerade so viel regulierende Prinzipien, Sannyasis, Tantriker waren es. Seit wann macht ein Sannyasi einem anderen Sannyasi Schwierigkeiten? Gebt mir meinen Servant zurück. Nein, sagten die. Bhattacharyas, das ist jetzt unser. Und griffen Lord Chaitanya mit Waffen an. Aber als sie die Waffen gegenüber den Herrn erhoben, gingen die gleichen Waffen wieder zu ihnen zurück. Also Krishna, das hätte sicherlich nicht mit ihnen, mit denen ziehen sollen. Aber Lord Chaitanya hat ihn trotzdem beschützt. Glorreich ist der Meister, der seinen Diener, auch wenn der Diener in Maya geht, nicht gehen lässt, sondern an den Haaren zurückbringt. Nicht so heißt es. Später hat Lord Chaitanya den Diener entlassen. Er musste sich ja auf seinen Diener verlassen. Der kann ja nicht, erst geht er mit den Bhattacharyas, dann geht er mit den Mayavadis und weil das war nicht richtig von Krishna, das überhaupt. So ist es auch für uns nicht richtig, in Maya zu gehen. Aber Krishna wird uns niemals in der gleichen Illusion lassen wie ein normaler Mensch. Er wird dann immer was einrichten, sodass wir zurückkommen. Irgendwann einmal. Einmal hat ein sehr nicer Devotee gesagt, darüber gesprochen, aber das führt hier ein bisschen zu weit. Nein, das hat verschiedene Bedeutungsebenen, dieses Lila. Die Bedeutungsebene, die ich zuletzt angesprochen habe, ist, dass man zum Predigen manchmal in schwierige Situationen geht und dass man das nur überleben kann, wenn man Krishna in den Namen hat. Kennt ihr das? wie sagt man, wie heißt das hier in der Schweiz? Open Airlies, nicht? Die, sagt man so? Ja, das, ja, nicht Airlies? Da ist kein Lee. Ne? Open Airs, macht ihr das noch immer? Da gehen die Vodis hin auf so Festivals und verteilen Prasadam, und das ist wirklich Agasura pur manchmal, was man da mitkriegt. Wart ihr schon mal da? Also ich habe schon Sachen da erlebt. Schlimmste, was ich erlebt habe, war, da hat so eine dämonische Band gespielt, und dann sind plötzlich die ganzen jungen Leute, das war so um Mitternacht, sind losgegangen, haben sich die Kleider vom Leib gerissen und sich in den Schlamm gewälzt, der von den Toiletten, also Urin, schlammig gemacht wurde. Und da habe ich die Power von materieller Klangschwingung erst richtig wahrgenommen. Und dann kamen die und wollten Prasadam. Mit richtig übel riechendem Schlamm bedeckt. Ne? Da habe ich auch gedacht, also dieser Band sollte man Musikverbot erteilen. Vielleicht einfach ein paar Tomaten an die Gitarren schmeißen, dass man sich wehtut, wenn man damit, wenn der Gitarrist feuchte Hände hat, dann tut das wahnsinnig weh, wenn man da greift. Ne? Dass die dann aufhören, habe ich schon gedacht, das ist etwas dämonisch. Ne? So richtig, so eine richtige Dämonenband, I want to kill somebody, nicht? Und solche Sachen. Ich auch gedacht, jetzt müssen wir schnell Hare Krishna chanten, sonst, dass ich mich da auch nicht anfange, dass ich da nicht auch in den Schlamm springe, ne? Also nicht ganz so schlimm, aber das ist der Punkt. Wenn du in was reingehst, musst du Krishnas heiligen Namen chanten, nicht? In solche Situationen. Krishna Priya. Wie geht's denn weiter? Wie ging das Klassentreffen weiter? Also ich war schon ein bisschen unsicher. Ja, ich war ganz allein, weil das war gerade die Pubertätzeit, wo das losging zwischen den Jungs und den Mädchen. Nicht? Ich bin also. Und da waren natürlich all die Mädchen da, und die hatten ja alle gehört, dass ich wiederkomme, dass der Lama nicht abgestürzt ist. Das war eine gewisse Sensation. Selbst Herr Lange war da. Und ich habe schon gedacht, ja, Jutta Kirchhoff, alle die ganzen alten Personen waren da, und ich ging dann rein, und dann hatte ich schon. Da hatte sich schon einer postiert, Knut Fleckenstein, das ist der Sprecher im Europaparlament geworden, also nicht der einer. Und dann hörte ich schon, wie Knut, das war einer meiner besten Freunde, dann sagte, er kommt! Nicht? Und dann, Hare Krishna, Hare Krishna. Und ich im Dodi, und das war durch so eine Woge von Zigarettenrauch oder Zigarillos rauchen, nicht? Hare Krishna. Habe ich einfach das getan, was ich am besten tun kann. Einfältig grinsen. Nicht? Gewinnt gelächelt. Und da haben die haben alle, so ein Mönchskleid beschützt einen auch. Da ist kein Zweifel dran, dass der das meint, was er tut, nicht? Und haben sie einfach, dann wussten sie nichts zu sagen, bis denn einer mich angesprochen hatte, wie wir uns in Hamburg ansprechen. Er nun wieder. Nicht? Also damit wollte er ausdrücken, dass der den Nerv hat, hier in Doti zu kommen, also in Mönchskleidung. Er nun wieder. Und dann war das Eis gebrochen, und wir haben uns wahnsinnig gut verstanden. Bis 2 Uhr morgens. Und dann hat mich mein einer bester Freund nach Hause gefahren. Finny. Und ja, es Wir waren sehr interessiert, über spirituelles Leben zu hören, aber ich musste ganz, ganz vorsichtig sprechen, um nicht den Anschein zu geben, dass ich die bekehren wollte. Also ganz vorsichtig aus meinem Erleben, was ich erlebt habe im Leben. Wie ich gemerkt habe, dass die Unzufriedenheit, die wir ja alle kannten als Jugendliche, nicht, wie diese Unzufriedenheit im Herzen, die uns ja damals dazu bewegt hat, so unglaubliche Dinge zu tun, also so über die Grenzen der konventionellen Gesellschaft hinwegzugehen, dass diese Unzufriedenheit dann erstaunlicherweise zufrieden, dass ich zufrieden wurde, und zwar indem ich merkte, ich muss nicht außen suchen, sondern ich muss innen suchen. So ganz vorsichtig habe ich dann angefangen. Und dann habe ich Bücher mitgebracht, 10 Wege des großen Abschieds, die habe ich alle verteilt. Und dann haben sich alle aufgeschrieben, dass sie auch Bücher kriegen. Und dann habe ich viele Bücher nachgeschickt. Ja, ich war damals sehr unzufrieden, haben die Devotees, nicht die Devotees, die Klassenkameraden gesagt. Sehr unzufrieden, weil ich merkte, ich konnte einfach nicht, wie soll ich mich ausdrücken, ich konnte nicht zufrieden werden und ich hatte eben keine Hoffnung mehr, zufrieden zu werden. Das war das Schlimme, die Hoffnung war weg, nicht? Ja, so ähnlich. Da gab es noch keine Punks, da gab es andere Ventile. aber diese Hoffnung zu verlieren, dass man nochmal zufrieden, dass das aufhört, dieser Brand im Herzen, ne? Das war sehr schwer. Und die haben mir sehr viele Geschichten über mich erzählt, die mich zum Schauern gebracht haben. Ich hatte das alles vergessen. Soll ganz schlimm bei mir gewesen sein. Diese Unzufriedenheit, ne? Oder diese Hoffnungslosigkeit, will ich mal sagen. Das war ganz schlimm. Das war Krishnas Weg, um mich vorzubereiten auf spirituelle Leben. Denn du kannst nicht spirituelles Leben richtig durchziehen, wenn du noch Hoffnung in die materielle Energie hast, um zufrieden zu werden. Dann kannst du dicht nicht völlig, dann kannst du nicht völlig Sharanagati machen, ne? Solange da noch eine Spur von Hoffnung ist, dass dich das zufrieden machen kannst. Und Krishna hat mir so heftig die Suppe versalzen, dass ich total dankbar bin. Also das war nicht möglich für mich, das zu glauben. Da bin ich in den Tempel gegangen und den ersten, den ich gesehen habe, war Smita Krishna Maharaj. Aber Maharaji, ich weiß, ich hatte da, bevor ich Mut hatte, in den Tempel zu gehen, habe ich eine ganze Nacht in Agasuras Gedärm mich herumgetrieben. und dann war ich morgens so fix und fertig, dass ich in einen Park gegangen bin und da unterm Busch geschlafen habe, nicht? um dann irgendwann mal, wenn ich wieder fit würde, in den Tempel zu gehen. Und da ist genau an dem Busch immer jemand vorbeigegangen, der Hare Krishna gechantet hat. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Und ich schaute so unter dem Busch so durch und sah dann, immer wenn der von hinten, ich passte genau auf, dass ich den nur von hinten, dass er mich nicht sehen konnte. Und das war Smita Krishna Maharaj. Habe ich dir das mal erzählt? Ich habe unter dem Busch dich gesehen, ne? Oh, habe ich gedacht, das ist das Ende meiner Agasura-Zeit. Smita Krishna Maharaj sah damals schon fast so heilig aus wie heute. Jetzt ist er wesentlich fortgeschrittener natürlich, aber damals sah er so heilig aus und wie von einer anderen Dimension. Und ich fühlte mich damals zu schmutzig, ihn gleich anzureden, nach dieser Agasura-Nacht, nicht? Und und dann bin ich dann irgendwann zum Tempel ihm gefolgt und bin zum Tempel gegangen und dann wollte ich gleich im Treppenhaus umkehren, weiß ich noch, weil das so rein roch. so aus Ghee, Gewürzen und was noch, Incense, so ein typischer schwerer Antikarma-Geruch. Nicht? Sagt er, also, da bin ich noch nicht reif für. Wie das schon hier riecht. Und ich weiß noch, wie der Kirtan war, war ich so verlegen, dass ich nur zum Boden schaute. Ich war sonst überhaupt nicht verlegen, aber beim Kirtan, das ist so heilig hier. Dann hat Smita Krishna Maharaj immer nach mir geschaut. Das war sehr wichtig. Hatte so eine Vatsala Bhava, so eine väterliche Bhava mir gegenüber. Ich war ja auch noch sehr jung und unglaublich sensibel und hat immer nach mir geschaut und immer gepredigt. Also ich konnte nicht alles verstehen, weil sein Deutsch noch nicht so gut war wie heute. Aber die wichtigen Dinge konnte ich verstehen. Ist schon okay. Ich möchte aber nicht, dass ihr den falschen Eindruck kriegt, als hätte ich total gesündigt in den vier regulierenden Prinzipien. Das war nicht, wo ich Fehler gemacht habe. Also sagen wir mal, Fehler. Ich habe da nichts Besonderes, keine Exzesse gelebt in diesen. Ich war nicht sündig, wie ihr euch das vorstellt. Ich war anders sündig, wie ihr euch das nicht vorstellen könnt. Und darüber werde ich nicht sprechen. Das habe ich mir vorgenommen, nicht darüber zu sprechen. Über das eigene schlechte Ding. Das ist nur eine schlechte Sache. Aber ich habe damals keine Drogen genommen und diese Sachen getan. Das wusste ich irgendwie, das ist nicht gut, aber ich habe andere Sachen getan. Aber darüber soll man nicht sprechen. Wenn man Sannyas nimmt, ist das alte Leben gestorben. Aber Smita Krishna Maharaj hat Vatsalya Bhava gezeigt. Dina Vatsala, die Dina Vatsala Vaishnavs. Ja? Gut. Man redet manchmal zu lange. War noch jemand, der noch sich gemeldet hatte? Smita Krishna Maharaj, ja.
My question is, you said about asking permission to enter Vrindavan.
Ja.
From Vrindadeva Radha, there's also I've been told that the Gopeshwar Mahadev is also someone to ask
for. Ja.
But is that to enter the Rasa Lila?
Es wird, ich habe oft in den Goswami-Werken gelesen, dass es fünf Personen gibt, die man um Erlaubnis bittet. Vrinda Devi, Purnamasi, Yogamaya, Yamunamai, Gopeshwar Mahadev und den Brajaraj, den Staub von Vrindavan. Diese fünf. Das ist eine Karte, dazu gibt es Gebete in den Schriften. Dann Shimati Radhika. Ja, und man macht keinen Fehler, wenn man jeden Baum um Erlaubnis bittet. Nicht? Die Bäume, die Kalpa Vriksha Bäume. Das Beste, was man wohl machen kann, ist, wenn einem das zu kompliziert ist, einfach den spirituellen Meister um Erlaubnis bitten. Nicht? Das ist normalerweise ist es so, dass wenn du in die spirituelle Dimension aufbrichst, wirst du immer gefragt, aufgrund welcher Erlaubnis bist du hier? Wer hat den Agya gegeben? Agya heißt den Order gegeben. Und wenn du dann sagen kannst, Gurudev hat den Order gegeben, mein spiritueller Meister, dann wirst du durchgelassen. Es gibt immer, in der spirituellen Literatur gibt es immer, dass die heiligsten Orte sind immer beschützt. Zum Beispiel ist das in der Brahma Samhita so, da wird beschrieben, dass da richtig Speere sind, die daran hindern, dass die Yogis daran hindern, durch eigene Power in den spirituellen Bereich reinzukommen. Da richtig Wächter mit Speeren. Hier kommt keiner durch. Nicht? Du kannst niemals allein durch alleinige Kraft in spirituelle Bereiche kommen. Du musst immer eingeladen sein. Und deswegen bitten wir, also am einfachsten, ich will mal hier sagen, ist unseren spirituellen Meister und Vrinda Devi und Shrimati Radharani würde ich euch empfehlen. Italien. Gut. Die Kühe kann man auch fragen. Also, alle. Gut, dann würde ich sagen, hier sind wir ans Ende gekommen. Nee, tut mir leid, wir sind gerade ans Ende gekommen. Ja, ja. Ja. So schön über Krishna zu sprechen und einfach nur so zu sprechen über Krishna, oder? Also ich genieße das so. Vielen herzlichen Dank. Ich mache es bestimmt nicht sehr gut, aber übermorgen wird es besser. Da kommt nämlich das total dramatisch. Hare Krishna. Jetzt wollen wir, bevor wir alle losgehen, kurz sagen, was wir für morgen geplant haben. Wir haben geplant, Rangadevi, bitte passt mit auf. Rangini. Wir haben geplant...